Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Hubertuskirche St. Mokka steht in weißen Buchstaben auf kaffeebraunem Hintergrund an der Kirchenfassade im Eifeldorf Schmidt. Und das aus einem ganz besonderen Grund.
Zu Kriegszeiten wurde dort früher mit Kaffee geschmuggelt. Und teilweise, so wie ich es weiß, wurde er da auch gelagert.
Erzählt diese Schmidter Bürgerin. Im Innern der Kirche finden Besucher natürlich keine Kaffeesäcke mehr vor. Dafür Informationen zur Kirche, ihrer besonderen Geschichte und zum Naturpark Eifel. Das Gotteshaus hebt sich auch optisch von anderen katholischen Kirchen ab.
Wir sehen also eine total nüchterne Kirche. Hängt wohl auch damit zusammen, dass einfach nicht mehr Geld da war.
Keine schön gestalteten Deckengewölbe, keine prächtig bunten Kirchenfenster. St. Hubertus stammt eben aus der Nachkriegszeit, sagt Konrad Schöller, Touristenführer aus Schmidt. Wo das heutige Gotteshaus steht, wüteten vor 75 Jahren Gefechte zwischen US-Soldaten und deutscher Wehrmacht. Spätestens im Dezember 1944 liegt die Kirche in Schutt und Asche. So muss der Pfarrer notgedrungen den Gottesdienst in eine Holzbaracke verlegen. Eine neue Kirche muss her. Aber wie?
Genau wie andere Menschen aus Nachbarorten im Mondschauerland gingen auch die Schmidter Kaffee schmuggeln bis nach Belgien. Viele gingen wohl bis nach Eupen und kauften da den Kaffee billig ein, um ihn dann mit sattem Gewinn in den Großstädten am Rhein gelegen, meistenteils wieder loszuwerden und dann einen erklecklichen Ertrag einzuheimsen. Und davon hatte auch der Pfarrer wohl gehört. Und er sah jetzt dabei zu, wie die Schmidter ihre Wohnungen wieder aufbauten. Und dann hat er dann in wohl ganz legendären Predigten an seine Chefin appelliert, ihm auch was von diesen Kaffeeerlösen abzugeben.
Was das Schmuggeln lukrativ machte, ab 1948 macht eine Kaffeesteuer das Getränk zum Luxus.
Es kommt darauf an, wo man eingekauft hat in Belgien. Je weiter man sich von der Grenze entfernte ins Inland hinein, umso billiger war der Einkaufspreis. Es werden zum Beispiel Werte von 3 Mark pro Pfund genannt. Ja, und die Kaffeesteuer, die betrug ja alleine 5 Mark pro Pfund. Und ich habe auch Preiskalkulationen gesehen in verschiedenen Dokumentationen von damals. Da werden Schmugglererlöse von 18 Mark pro Pfund genannt.
Viele Menschen in der Eifel gingen dem Kaffeeschmuggel nach. Oft deshalb, weil ihnen Geld fehlte, um ihre im Krieg zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Rund 15 bis 30 Pfund Kaffee über 20 Kilometer aus Belgien zu schleppen, war natürlich sehr anstrengend, erinnert sich Ludwig Fischer, ehemaliger Ortsvorsteher von Schmidt.
Ich weiß noch gut, wenn wir sonntags zur Frühmesse gingen. Damals gingen alle, auch die Schmuggler, noch zur Kirche. Die standen dann hinten an der Wand und nickten schon mal ein und knickten schon mal ein, dass man die wecken musste.
Der heute 84-Jährige ging selbst nicht schmuggeln. So hatte es sein Vater, als der aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, für die ganze Familie beschlossen. Doch viele Nachbarn und Bekannte mischen mit.
Normalerweise dauerte so eine Schmugglerrunde von hier bis Eupen und zurück so 2, 2,5 Tage. Unter Umständen musste man alles wegwerfen, wenn die Zörner unterwegs waren und dann den Leuten auflauerten. Aber die waren meistens so klug, dass sie irgendeinen vorschickten, der nichts dabei hatte, der dann die Leute warnte, wenn die irgendwo einen Zörner sahen.
Schmuggeln war bei Strafe verboten. Darüber wachten Zöllner auch in der Nähe von Schmidt, erinnert sich Ludwig Fischer. Als Schulkind beobachtete er einen Schmuggler namens Martin, der mit ihm in den Bus stieg.
Der legte dann seinen Rucksack vorne in den Bus und ging dann nach hinten. Und wie das damals so üblich war, kamen unten in Niedeckenbrück die Zöllner mit dem Motorrad. Die hatten damals eine 750er Zündab. Und einer fuhr die Maschine, einer stieg dann in den Bus und kontrollierte dann die Gepäcke und auch die Taschen.
Der Zöllner sah den Rucksack, fragte nach dem Besitzer, doch keiner antwortete. So nahm er ihn mit zu seinem Zöllnerkollegen.
Martin stieg dann bei der nächsten Haltestelle aus und ging dann zu Fuß wieder zurück. Jedenfalls, er geht dann zum Bahnhof und da sieht ihr dann das Motorrad der Zöllner unter einem Baum stehen. Auf dem Rücksitz liegt sein Rucksack. Den sehen, nehmen war eines und dann ist er dann natürlich einen anderen Weg zurückgekommen. Ja, und dann hat er dann wieder sein Schmuggelgut zurückgehabt.
Nicht immer ging es so glimpflich aus für die Schmuggler.
Und einmal weiß ich, als wir aus der Frühmesse kamen, da kamen 5 dieser Motorräder vom Zoll und die hatten 5 Harscheiter Jungen in ihrem Beiwagen sitzen. Die hatten es also kurz vor der Haustüre geschnappt. Da war natürlich alles weg.
Riskant war auch der Wiederverkauf des Kaffees, für den oft Frauen zuständig waren.
Eines Tages kommt dann eine Frau auch wieder von der Tour zurück. Und die sitzt also vor mir im Bus. Ich hatte die Schule aus und wir fuhren nach Hause. Dann fing die eine an zu weinen und sagte, da ist mir was Tolles passiert. Die hat also ihren Kaffee nach Düsseldorf gebracht. Und als sie dann Geld haben wollte, da hat der Kunde oder die Leute gesagt, ja, Geld kriegte sie nicht, weil das ja geschmuggelte Ware wäre, da könnten sie nicht für bezahlen. Ja, und dann war natürlich der Lohn, das Verdienst war weg. Allerdings sind dann am Sonntag danach vier kräftige junge Leute nach Düsseldorf gefahren. Die haben natürlich das Geld mitgebracht.
Andere Schmuggler wurden erwischt und wanderten für Tage oder gar Wochen ins Gefängnis. Schließlich wird 1953 die Kaffeesteuer abgeschafft. Das macht Schmuggeln überflüssig. Doch ebenso abenteuerlich wie das Schmuggeln war, entwickelt sich nun die Mythenbildung um St. Mokka. Stichwort Baukosten. Konrad Schöller hingegen beruft sich auf Originaldokumente.
Ich halte also aus persönlicher Anschauung die Zahlen, die offiziell kursieren, jetzt seit der Nachkriegszeit 250.000 Mark Spendengelder für maßlos übertrieben, weil ich als Rendant seinerzeit Einblick in die Buchführung der Kirchengemeinde auch aus früheren Zeiten hatte. Und nach den eigenen Aufzeichnungen des Pfarrers werden Zahlen genannt, die bewegen sich zwischen 47.000 und 56.000 Mark für einen 3- bis 4 Jahreszeitraum.
Schöller geht davon aus, dass auch viele andere Eifelkirchen vom Schmuggel profitierten. Doch die Schmitterbürger waren wohl die Ersten, die dies vermarkteten, sagt der Touristenführer.
Was mir auffällt ist, dass immer wieder auch nach 70 Jahren eine starke Nachfrage gerade nach dem Schmugglerthema herrscht.